ARD.
Hallo Werner.
Hallo Dominik.
Werner, ich würde dich bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Der lautet: Wer sagt, Weine aus der neuen Welt brauche ich gar nicht, wir haben doch in Europa genug eigenen Wein, dem antworte ich:
Dem entgeht was.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast, alle zwei Wochen neu in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mir gegenüber steht der Weinmann Werner Eckert, ich bin Dominik Bartoschek und wir starten heute wieder unsere traditionelle Sommerserie, auch wenn das Wetter im Moment nicht sehr sommerlich aussieht. Drei Episoden lang werden wir über ein Thema sprechen und dieses Thema heißt in diesem Jahr Weine aus der neuen Welt. Werner, wir wollen uns hier in jeder Episode einer neuen Weltregion intensiv widmen. Heute, so viel sei schon mal verraten, geht es um die USA und Nordamerika. Ich würde aber gerne am Anfang ein paar ganz grundsätzliche Fragen mit dir kurz klären. Nämlich mal als allererstes klar machen, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über neue Weltweine reden?
Im Grunde über alles, was nicht Europa ist, grob gesagt, oder vielleicht Nordafrika noch in Vorderasien, das wäre alte Welt, da gab es schon immer Wein her, die neue Welt ist der gesamte Rest.
Und dieser gesamte Rest, wie du das nennst, ist ja mengenmäßig gar nicht so wenig. Ich habe mir mal die Statistik angeschaut, unter den Top 10 der weltweiten Weinproduzenten liegen sehr viele neue Weltstaaten, nämlich die USA auf Platz 4, Australien auf Platz 5, Chile auf Platz 6, Argentinien auf Platz 7, Südafrika auf Platz 8. Also da reden wir schon über eine mengenmäßig große Masse, die da aus den neuen Weltstaaten kommt.
Ich komme von der ganz anderen Seite her. Die alte Welt ist die große Weinwelt. Die alte Welt ist nach wie vor maßgebend und bestimmend. Allein die EU produziert 2/3 der Weltweinmenge. Und die drei Länder, Italien, Frankreich, Spanien, die Hälfte der Weltweinproduktion. Also ja, die neue Welt, und du hast praktisch aber schon alle wichtigen Neuweltstaaten genannt, ist bedeutsam. Aber sie kommt lange noch nicht an die Bedeutung der alten Welt ran.
Aber es ist definitiv weit mehr als eine Nische.
Absolut. Vor allen Dingen deshalb, weil diese Staaten zum Teil eben auch sehr exportstark sind. Also Australien exportiert etwa die Hälfte seiner Produktion, Chile 2/3, Südafrika die Hälfte. Also da sind Staaten, die auch auf dem Markt eben sehr bedeutsam sind.
Neue Welt heißt ja, es gibt natürlich auch eine alte Welt, das sind wir hier in Europa. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie, wann und warum der Wein aus der alten in die neue Welt überhaupt gekommen ist.
Also wilde Weinreben gibt es, glaube ich, auf allen Kontinenten. Australien bin ich mir nicht sicher. Und Menschen haben sicher auch sowas Ähnliches wie Wein auf mehreren Kontinenten hergestellt daraus. Aber die Kulturrebe, Vitis vinifera, ist eine Europäerin. Und die ist mit den Missionaren vor allen Dingen in Neuweltstaaten gekommen, schlicht als Messwein. Und das war die erste Motivation. Und dann natürlich, die Soldaten wollten eben auch abends was zu trinken haben, hat man Wein angebaut.
Wir werden im Laufe der Serie immer wieder auch so ein paar grundsätzliche Dinge noch zu den Neuweltweinen besprechen. Wollen jetzt aber mal in die USA gucken. Wir haben schon gesagt, USA liegt auf Platz 4 der weltweiten Weinproduktion, also durchaus ein großer Player auf dem Markt. Ich glaube, vielen Menschen geht's wie mir, wenn sie an USA denken, denken sie vor allem an Kalifornien. Jetzt haben wir beide heute Morgen schon über einer Karte gesessen und ich habe dir gesagt, ich bin überrascht, in wie vielen Regionen außerhalb Kaliforniens es noch Weinbau gibt in den USA. Erzähl ein bisschen.
Also es gibt drei große Regionen, das ist Kalifornien. Kalifornien ist übermächtig, also 3/4 der Weinproduktion findet der US-Weinproduktion in Kalifornien statt. Aber es gibt noch zwei große Gebiete und das ist der Nordwesten und der Nordosten. Also Nordwesten, Washington, vor allen Dingen der Bundesstaat Washington, Oregon. Und auf der anderen Seite die Region am Fünf-Finger-See, Five Finger Lakes. Das sind Gebiete, wo es viel Weinbau gibt. Und in 34 Bundesstaaten gibt es Weinbauregionen, amtlich anerkannte. Und Wein gemacht wird in praktisch allen Bundesstaaten, inklusive Alaska. Da schafft man aber Trauben aus anderen Regionen hin zum Weinmachen.
Und auch Texas beispielsweise.
Ja, aber sicher, ist ein großes Weinland.
Ja. Aber ich glaube, bei uns, wenn man hier in den Laden geht, kriegt man wirklich vor allem die kalifornischen Weine, oder? Also ich habe noch selten einen texanischen Wein im Supermarkt um die Ecke gesehen.
Das ist richtig. Ich glaube, Trump, der ehemalige Präsident, hat in Texas ein Weingut, wenn ich mich recht erinnere. Das kann man auch hier kaufen, den Wein. Es gibt auch Weine aus dem Nordwesten zum Beispiel, durchaus. Aber man muss wissen.
Du darfst mir und allen Menschen, die uns zuhören, in dieser Episode 5 Weine empfehlen aus den USA, aus Nordamerika, die man einfach mal probiert haben sollte, auch von denen man so ein bisschen was lernt über diesen Markt. Und wir fangen mal ganz basic an. Ja. Und jemand sagt dir, ich habe mit Weinen aus den USA eigentlich nicht viel zu tun gehabt bisher. Sag mir doch mal so einen Einstiegswein, mit dem ich mich dem so ein bisschen nähern kann. Was würdest du sagen?
Also einer, der ein Einsteigerwein ist und der auch in den USA eben eine große Bedeutung hat, das ist Zinnblush. Das sind helle Roséweine aus der Sorte Zinnfandel.
Den man hier, glaube ich, sehr gut kennt in Europa, ne? Den Zinnfandel.
Das ist der Primitivo aus Italien. Die Amerikaner glaubten lange, das sei ganz allein ihre Sache, war aber auch ein Import. Und das ist ein in der Regel unkompliziert zu trinkender, leicht süßer Einsteigerwein. Das ist jetzt kein nix für Weinkenner, aber es zeigt, wie das Gros der Amerikaner, nicht die Weinkenner, aber der normale Amerikaner sich so einen Wein vorstellt.
Gut, wie stellt er sich denn vor, wüsste ich jetzt gerne.
Eben, sehr fruchtig, leicht süß, völlig unkompliziert, geschmacklich nah an irgendeinem Mix-Drink dran. Und das liefert dieser Blush.
Und ist auch in Deutschland leicht zu bekommen im Laden?
Ist eigentlich gut zu bekommen im Internet, nicht unbedingt in Supermärkten, im Fachhandel schon. Aber vorsichtig beim Bestellen, denn die Italiener sind auf den Erfolg des Zinnblush aufgesprungen und vermarkten ihren Primitiv Rosé jetzt auch als Zinnblush.
Und ich muss dann auch vermutlich nicht allzu viel Geld für diesen Wein eingeben, wenn du sagst, es ist ein Einstiegswein.
Das sind eher günstige Weine, ja.
Du hast natürlich auch einen anderen Wein getestet für deinen Weinmann. Vorweg muss man vielleicht sagen, es ist einer, der es wahrscheinlich nicht in deine Empfehlungsliste geschafft hätte. Trotzdem wollen wir uns diese Folge anhören, denn wir können da, glaube ich, ganz viel lernen über amerikanische Weine.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Das war ein echter Kampf der Kulturen, so vor 30, 40, 50 Jahren. Kaliforniens Rotweine haben sich zu den französischen Klassikern damals verhalten, wie Frotteehandtücher aus dem Wäschetrockner zu luftgetrockneten. Schon mal den Unterschied gefühlt? Kuschelweich gegen bretthart. Frankreichs Winzer haben sich angepasst. Und was ist mit den Kaliforniern? Wir testen den 2021er Sun Valley Ruby Cabernet bei Kaufland 2,69 Euro. Rubinrot und Glühwein würzig in der Nase, Brombeermarmelade mit Zimt, sehr fruchtbetont auch auf der Zunge. Vor allem schmeckt er aber nach süßer roter Krütze, nicht nur süßlich, obwohl er angeblich ja trocken ist. Da ist viel Reife und Überreife. Ein Süffelstoff, der so vordergründig ist, dass man zum Hintergrund kaum mehr sagen kann. Wer Bohle mag, der braucht da gar nichts mehr anzumischen. Fix und fertig. Dem schmeckt's auch so. Nochmal, das trinkt sich weg wie nix und trifft wahrscheinlich genau den Nerv der angepeilten Zielgruppe. Klar, hier reden wir auch von der Preiseingangsstufe, wie das heißt, Billigwein. Der Fairness halber habe ich einen fast dreimal so teuren Dark Horse Cabernet Sauvignon dagegen probiert. Auch wenn der oft ausgezeichnet worden ist, der gleiche Typ in Vollfett. Mindestens für den Supermarkt scheint zu gelten. Wenn die Franzosen heute dastehen, wo die Kalifornier vor Jahrzehnten waren, dann haben die sich mittlerweile Richtung weinhaltige Marmelade verabschiedet. 2021er Sun Valley Ruby Cabernet bei Kaufland 2,69.
Der Weinmann. SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Du hast gesagt, da hat lange Zeit sowas wie ein Kulturkampf stattgefunden. Die Kuschelweichen, so hast du es genannt, Rotweine aus Kalifornien gegen die brettharten Rotweine aus Frankreich. Und dann haben die sich aus Frankreich irgendwann den Kuschelweichen angenähert. Das heißt ja, dass die Kuschelweichen Produkte aus den USA offenbar sehr gut angekommen sind bei den Weintrinkern, oder?
Absolut. Und nicht nur bei Weintrinkern. Man muss ja fairerweise sagen, in der Spitze sind das auch sehr anspruchsvolle und tolle Produkte. Und die haben die Franzosen auch in Vergleichsproben, Blindvergleichsproben, teilweise weggefegt. Und das war für die Franzosen ein Schock. Und sie haben verstanden, dass Reife schon etwas ist, was man haben muss. Und haben sich entsprechend verändert. Da hilft ja auch der Klimawandel ganz entscheidend voran.
Also hat in diesem Fall sich die alte Welt dann eher an der neuen Welt orientiert, als die neue Welt an der alten, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, weil die neue Welt, glaube ich, ist mit einer anderen Denke in den Weinbau reingegangen. Die haben an die Konsumenten gedacht, ans Verkaufen. Und in Frankreich speziell, aber in der ganzen alten Welt ist ja so eine Denke, wir produzieren seit Generationen, wissen, wie das geht, und unsere Konsumenten, die trinken dann schon, was wir produzieren. Das ist verloren gegangen. Das ist nicht mehr so, längst nicht mehr so. Und da hat sich viel verändert, ja.
Jetzt spricht man ja bei den Neuweltweinen nicht nur von einer Herkunft, also einer geografischen, sondern das beschreibt ja durchaus auch einen Stil, der neue Weltstil. Ist das jetzt hier ein Neuweltstil gewesen, den du probiert hast?
Also diese Fetten, vor allen Dingen diese etwas teurere allemal, das ist eben dieses ins Marmeladige reingehende, überopulente. Der Weg auf die Zungen der Verbraucher war lange Zeit, dass die Amerikaner als allererste, aber dann auch alle anderen Neuweltprovenienzen gesagt haben, wir müssen Weine erzeugen. Weine, wo die Leute sagen, ist der toll. Ja, und hat dazu geführt, dass man Fruchtmonster erzeugt hat, die dann noch ins Holz getan hat, amerikanische Eiche, die auch noch besonders viel Vanillearoma hat. Und dann hat das einfach nur noch geknallt, gezirpt und tirilliert und die Geschmacksnerven waren völlig betäubt. Das ist zugegebenermaßen in der Spitze drüber. Also es gab ja mal den Spruch, die Hauptrebe in Kalifornien ist Chardonnay in Weißer. Und dann ging der Spruch ABC, also anything but Chardonnay. Also man kann alles trinken, bloß bitte kein Chardonnay mehr, weil der war ausgereizt. Das ging nicht mehr opulenter. Und da sind die aber auch ein gutes Stück weg. Aber in dieser Konsumklasse hier im Supermarkt ist das eben nach wie vor der Weg auf die Zungen der Kunde.
Sind solche Weine auch der Grund dafür, dass viele Weintrinker schon auch immer noch so ein bisschen die Nase rümpfen, wenn sie so an US-amerikanische, kalifornische Weine denken?
Ja, also dieser Ruby Cabernet, das ist ja eine Züchtung, die auch sonst nicht angebaut wird, glaube ich, außer in den USA. Da ist ein Massenträger aus Frankreich mit Cabernet Sauvignon gekreuzt worden. Das ist eben von der Art her schon ein relativ anspruchsloser Massenwein. Und wenn die dann eben auch noch in der unteren Preiskategorie erzeugt werden, hat man immer dieses Phänomen, da ist kein Körper, sondern da hängt auf einem Kleidergestell sozusagen, hängt Säure und Zucker drauf und das gibt dann irgendwie sowas wie Fruchtaroma.
Und billige Massenweine gibt es ja auch in Europa, müssen wir ja auch sagen. Das ist ja kein kalifornisches Phänomen.
Absolut. Und ich meine, Körper ist eben mehr als Alkohol. Alkohol haben die ja alle, sondern Körper ist eben eine Substanz, durch Reife erzeugt. Das muss nicht Zucker sein.
Dann lass uns mal diesen Wein besser abhaken und mal zu deinen anderen Empfehlungen kommen. Du hast andere rausgesucht, von denen du sagst, okay, die sollte man wirklich mal probieren. Was steht da bei dir noch auf der Liste?
Also zwei, wo ich denke, ja, das ist eben ganz typisch. Das eine ist Cabernet Sauvignon schon. Das ist eine Sorte, der zweithäufigste Wein in den USA. Mit Abstand eben liegen da Chardonnay und Cabernet ziemlich gleich auf oben. Und der Cabernet ist schon irgendwie stilbildend, gerade für Kalifornien. Da muss man jetzt nicht unbedingt die berühmten Opus One oder Screaming Eagle probiert haben, die irrsinnig teuer sind. Aber es gibt auch so Dominus Otello oder dergleichen, die, sagen wir mal, zumindest unter 50 Euro liegen. Sowas mal probiert zu haben, das ist schon Benchmark, was die da liefern. Das ist der eine. Und der andere wäre, es gibt nicht nur diese Bewegung Richtung, wir machen einen Bordeaux in Kalifornien. Bordeaux wäre also Cabernet oder und Merlot-Verschnitt. Sondern es gab eine Bewegung schon vor Jahrzehnten, die sogenannten Rhone Rangers, also Bauern, Weinbauern, die sich an der Rhone und nicht an Bordelais orientiert haben. Und da gibt's auch eben Lytton Springs zum Beispiel, die bezahlbar sind, ein bisschen mehr als 20 Euro, wo man sehen kann, wie schmeckt so eine Cuvée aus Sorten, die sonst an der Rhone angebaut werden, wenn sie aus Kalifornien kommt. Auch das ist wirklich dann auch eine Empfehlung, ja.
Und auch diese Weine würde man bei uns leicht bekommen, im Fachhandel oder online, wäre problemlos möglich. Mhm. Wie ist denn überhaupt das Verhältnis in den USA zwischen roten Reben und weißen Reben? Wir haben jetzt viel vom Chardonnay gesprochen, viel vom Cabernet gesprochen. Wie sieht das aus?
Also es sind mehr rote, also der Chardonnay liegt vorn, aber sonst sind es mehr rote. Nach dem Sauvignon liegen noch Pinot Noir, also Spätburgunder, da ist Merlot natürlich, dann der Zinfandel, Syrah. Also das sind schon die, weit vorne auf der Liste sind.
Deine Nummer 4?
Es gibt neben der Orientierung an Frankreich auch Riesling in den USA. Und einer, der in Deutschland leicht zu kriegen ist, ein ganz spannender vom größten Riesling-Erzeuger weltweit. Das ist das Chateau Saint-Michel in Washington. Das ist also ganz oben im Nordwesten. Eben auch Cool Climate, also da ist es nicht so heiß wie in Kalifornien. Und Ernst Losen von der Mosel, ein ganz stark exportorientierter Winzer in Deutschland, sehr bekannt, sehr berühmt, der hilft einen Riesling dort nach deutschen Vorstellungen sozusagen zu entwickeln, Eroica, und den kann man auch in Deutschland kaufen. Und das ist ganz bestimmt mal spannend zu sehen, wie ein amerikanischer Riesling dann schmeckt. Hat auch Kripp, ist aber nicht so straight fruchtig wie der deutsche Riesling.
Hand aufs Herz, würdest du das schmecken bei einer Blindverkostung, den amerikanischen und den deutschen?
Nein, ich bin sicher, nicht mehr. Am Anfang war das so, nicht mehr. Ich habe ihn neulich in der Verkostung zwischen anderen erlebt. Er ist schon ein bisschen auffällig, aber es gibt so viele auffällige Rieslinge, weil man auch in Deutschland eben von diesem Uniform längst weg ist, dass es schwer ist zu sagen, dass der aus der neuen Welt ist.
In den USA ist immer alles ein bisschen größer als in Europa. Wie sieht es dort eigentlich mit den Strukturen aus dem Weinbau? Muss ich mir das auch so vorstellen, dass das alles riesig ist?
Ja, sehr viel größer. Das ist das eine Spannende. Und man hat etwas, was jetzt bei uns nachgeahmt wird langsam, eine Struktur, bei der es auf der einen Seite Traubenanbauer gibt, also Weinbauern, die nur Trauben herstellen, und Betrieben, die Wein machen, die teilweise eigene Trauben haben, aber auch fremde Trauben mitverarbeiten, aber die Einfluss nehmen, wie die Trauben angebaut werden. Das ist ein sehr sinniges Verfahren und sehr viele große Weingüter in Deutschland machen das ja längst auch. Das halte ich für eine Errungenschaft, die Amerikaner eingebracht haben. Es gibt mittlerweile wieder kleine Betriebe in den USA. Ich glaube über 2000 in Kalifornien alleine. Das waren mal nach der Prohibition, als der Weinbau überhaupt wieder ins Laufen kam, vor 80 Jahren oder nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich, waren das 25 Betriebe noch. Riesenbetriebe, aber 25. Jetzt sind es wieder sehr viele. Aber die 25 Großen machen, glaube ich, über 90% der Weinmenge. Das heißt, es ist hochkonzentriert, Riesenbetriebe, Riesenkellereien. Und daneben gibt es für Kenner kleine und feine Tupfen.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich im ersten Teil unserer Neue Welt-Sommerserie über Weine aus den USA unterhalten. Und wer mitgezählt hat, hat natürlich gemerkt, es waren erst 4 Empfehlungen, Werner. Und deswegen darfst du jetzt noch die Nummer 5 deiner Weinempfehlungen loswerden. Du hast schon gesagt, da kommt jetzt noch was Überraschendes um die Ecke.
Ja, es gibt ja nicht nur die USA in Nordamerika, sondern Mexiko gehört dazu mit ungefähr 5.500 Hektar. Jetzt kein Riese, wenn man so will, deutlich kleiner noch als die Mosel als Anbaugebiet. Und Kanada, die haben etwa so viel wie die Mosel, ein bisschen mehr sogar. Aber die haben eine Spezialität, da wird unglaublich viel interspezifische Kreuzungen angebaut, also mit Wildreben gekreuzte und auch sehr alte Kreuzungen, die geschmacklich, sagen wir mal, herausfordernd sind. Und ich habe mal auf Vancouver Island einen kanadischen Marechal Foch getrunken. Das ist so eine Wildrebe direkt mit einer europäischen Kulturebene gekreuzt. Da sitzt man da in Hortensienfeldern, guckt auf Reben runter und trinkt einen sehr blumigen Wein mit diesem typischen Ton von nassem Fuchsfell. Es ist sehr speziell, aber das wird in Kanada viel angebaut, übrigens auch viel zu Eiswein verarbeitet. Da schmeckt man dann auch diesen Fuchston nicht. Im Gegenteil, die hohe Säure ist bei Eiswein sogar sehr super. Also auch Kanada ist mal einen Blick wert.
Danke, Werner, für diese 5 Empfehlungen. Und in der nächsten Episode gehen wir dann ein paar tausend Kilometer Richtung Süden und werden uns dann ganz intensiv Südamerika widmen. Danke.
Gerne.